Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 5. Qualität in der Lehre. Die Lehre ist das Herzstück der Erwachsenenbildung und gleichzeitig eine große Blackbox. Denn Lernen ist ja kein linearer Prozess, bei dem Lehrende einfach den Inhalt, den sie vermitteln wollen, 1:1 auf Lernende übertragen können. Im Gegenteil, gute Lehre ist ausgesprochen voraussetzungsvoll. Aus diesem Grund nehmen wir in dieser 5. Staffel von Epale Insights das Thema Qualität in der Lehre mal genauer unter die Lupe. Mit 5 Expertinnen und Experten nähern wir uns dem Thema in 5 Folgen und beleuchten es aus unterschiedlichen Perspektiven. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Folge 2. Wie Qualität in der Lehre aktiv gestaltet werden kann. Der Qualitätsbegriff ist schillernd und vielschichtig. So viel wurde in Folge 1 bereits deutlich. Ebenso deutlich klang durch, dass Lehrende hier besonderes Handwerkszeug brauchen, damit sie einen Rahmen gestalten können, in dem Teilnehmende gut lernen und sie selbst somit eine möglichst hohe Qualität erreichen können. Doch wie genau kann das gelingen? Als wichtigste Grundvoraussetzung skizziert Jan Thorsten Kors, Leiter des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung an der PH Ludwigsburg, Folgendes.
Also die Personen, die tatsächlich sich vor Gruppen stellen oder mit Menschen arbeiten, denen tut es in der Regel ganz gut, wenn sie nicht völlige Misanthropen sind. Die sollten auf jeden Fall gerne mit Menschen arbeiten. Und das zeigt sich sehr häufig auch darin, dass die dann eine empathische Ader haben und versuchen zu erspüren, was ist denn das, was mein Gegenüber an der Stelle vielleicht braucht. Also es geht nicht nur um ein souveränes Auftreten und um ein ich begrüße freundlich, sondern es geht ein bisschen auch darum, eine Ader dafür zu haben, was ist denn das, was auf der anderen Seite oder meine Teilnehmenden, was die tatsächlich benötigen, um ihre Lernziele zu erreichen und darauf mein Angebot auch ein Stück weit auszurichten.
Wobei alle Empathie und alles sich einstellen auf die Lerngruppe auch nur ertragreich sein kann, wenn es eine fachliche Fundierung gibt. Und er beschreibt, dass es hier in der Lehre auch Veränderungen gab und geben wird.
Das, was wir brauchen, sind Leute, die Lernprozesse begleiten und es im Blick behalten, was da passiert. Damit die das aber gut im Blick behalten, brauchen die, glaube ich, durchaus auch eine fachliche Expertise. Ich glaube, das geht nicht so völlig losgelöst von Fachlichkeit. Und deswegen, ich finde da manchmal den Begriff des Kurators auch gar nicht so schlecht. Also Lernbegleiter müssen ein Stück weit auch kuratieren, welche Inhalte denn vielleicht geeignet sind, damit jemand einen guten Lernpfad beschreiten kann. Das Selbstverständnis von Dozierenden, die sich früher über die, ich habe ja den Wissensvorsprung und daraus leite ich meine Rolle und meinen Habitus und was auch immer alles ab, das wird sich tatsächlich stark verändern, weil das gleiche Wissen haben die Leute, die vor einem sitzen, innerhalb von kürzester Zeit über eine KI sich auch zusammengesucht und so, dass es auch gut klingt. Und tatsächlich, ja, wird schwierig, da nur über Wissensvorsprung seine Rolle zu rechtfertigen.
Die Mischung aus Empathie und Fachlichkeit bildet also die Grundlage für gelungenes Lernen, für qualitätvolle Lehre. So weit, so gut. Doch was heißt das konkret in Lehr-Lern-Situationen?
Lerngruppen sind immer heterogen. Jeder bringt andere Ausgangsvoraussetzungen mit. Jeder hat auch andere Ziele. Auch wenn da vielleicht es im Katalog versucht wurde zu antizipieren und auf einige Lern- oder Lehrziele das so zusammenzudampfen. Jeder hat trotzdem ja sein eigenes Set an Zielen, was damit verbunden ist. Manchmal ist das auch gar nicht so richtig bewusst, was da alles mit verbunden sein kann. Und schlussendlich geht es den meisten, die sich für eine Weiterbildung entscheiden in der Erwachsenenbildung oder generell für Weiterbildung, die wollen danach irgendetwas besser können. Die wollen ihren Kompetenzzuwachs, die wollen ihren Handlungsraum ein Stück weit erhöhen oder vergrößern. Und wenn das gelingt, also wenn Teilnehmende nach einer Veranstaltung das Gefühl haben, sie haben andere Handlungsoptionen oder andere Entscheidungsoptionen, weil sie reflektierter sind, dann ist es in der Regel etwas, was gut ist und wo ich das Gefühl von Qualität, von guter Qualität habe, da muss die auch davor stattgefunden haben.
Jendrik Peters, Medienpädagoge, arbeitet unter anderem als Dozent für digitales Lernen und er bekräftigt diese Perspektive.
Ich würde sagen, eine klare Lernziele, was will ich eigentlich damit erreichen? Oder Lehr-Lernziele würde man ja auch sagen. Eine klare Struktur, also jede Einheit, die man macht, soll eigentlich vorher zeigen, was will ich damit erreichen, wie sollen die Schritte aussehen. Ich brauche eine gute technische Infrastruktur. Es gibt eben Webinarsysteme, die laufen nicht so richtig stabil. Also da brauche ich ein gutes Tool, mit dem ich mich auch vor allem sicher auskenne und vielleicht auch ein, zwei Notfallgriffe kenne. Ein gutes Lernmanagementsystem, wenn ich es denn entsprechend einsetze. Ich muss Kommunikation und Interaktion gewährleisten. Also alle müssen sich gehört und eingebunden fühlen. Das hat auch was mit einem persönlichen Anspruch dann zu tun, zu sagen, ich möchte irgendwie die Gruppe komplett mitnehmen. Niemand soll sich isoliert fühlen. Ich brauche aktivierende Methoden. Also die Lernenden sollen nicht nur als Konsumentinnen auftreten, sondern sie sollen selber aktiv werden. Ob das Diskussionen sind, dass Kleingruppenaufgaben sind, kleinere Projekte, die man entsprechend macht und sich immer wieder Feedback einzuholen, also eine kontinuierliche Rückkopplung, Anpassung, Lernfortschritt, dass ich selber flexibel bin und das nachher gut evaluieren kann. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die natürlich auch damit reinspielen, auf Datenschutz zu achten, vielleicht Materialien so zu gestalten, dass sie wiederverwendbar sind, dass ich da Ressourcen schonen kann. Das macht dann am Ende, glaube ich, eine qualitativ gute Lehre aus.
Kurz gefasst: Lehr-Lernziele, die eine Struktur geben, Tools, in denen er sich auskennt, Kommunikation, die das Miteinander unter den Teilnehmenden fördert, Methoden, die Teilnehmende aktivieren. Im Laufe seiner Tätigkeit als Dozent stellt er für sich rückblickend auch persönlich eine Entwicklung fest.
Gerade Partizipation wird mir immer noch zu wenig gemacht an manchen Stellen in der Bildung. Oft machen wir uns so einen Plan, habe ich früher auch gemacht, und den ziehen wir halt durch. Aber wenn wir dann sehen, eine Gruppe ist gar nicht an dem Punkt und eine Gruppe sagt mir, boah, wir kennen alle schon Padlet, lass uns mal lieber was anderes machen, dann versuche ich zumindest ein, zwei Alternativen in der Hinterhand zu haben, die ich dann zeigen kann, um auch dann auf die Gruppe entsprechend einzugehen.
Gleichzeitig skizziert er hier auch ein Spannungsfeld, in dem Lehre sich immer befindet. Erwartete Ergebnisse, was in einem Bildungsangebot erreicht werden soll, auf der einen, die realen Lernergebnisse auf der anderen Seite. Nicht immer passt das zusammen, stellt auch Olga Kühl fest. Als langjährige Dozentin für DAZ-DAF erlebt sie immer wieder, wie hier Erwartung und Realität auseinanderklaffen und wie Teilnehmende dann enttäuscht sind, wenn sie zum Beispiel eine Prüfung nicht bestehen.
Wenn dieser Druck da ist, dann bekommen sie so viel Stress. Also ich bin auch Prüferin. Ich merke es oft bei der Prüfung. Die können kaum Stift halten. So zittern sie, so haben sie Angst. Ich versuche dann zu beruhigen, auch in den Kursen. Ich sage es, entweder hast du hier Deutsch oder Stress im Kopf. Also beides geht nicht. Sie lachen dann und ich merke, es entspannt sie ein bisschen, natürlich bedingt. Aber nichtsdestotrotz versuche ich, diesen Stress abzubauen, indem ich auch mal sage, es ist nicht alles verloren, wenn du den Test jetzt nicht bestehst. Deswegen versuche ich, wie gesagt, vielleicht was ein bisschen zu bewirken, dass sie was anderes sehen, dass sie was anderes lernen oder merken, dass sie nicht nur für die Prüfung, sondern auch was Nachhaltigeres lernen. Und das feedbacken auch viele, dann, was heißt viele, aber einige sagen, wir haben jetzt die Prüfung nicht bestanden, aber wir haben so eine Grundlage, mit der wir dann weiterarbeiten können. Ich sage den Teilnehmenden, konzentriere dich nicht auf deine Defizite. Guck mal bitte, was kannst du gut? Du musst lesen, schreiben, sprechen, hören. Was kannst du gut? Das wissen sie meistens, weil wir so Übungen machen und so. Und dann sage ich, ja, kann das und das. Ja, dann verstärke das.
Hier geht es also auch darum, den Lernenden andere Möglichkeiten aufzuzeigen, am Mindset zu arbeiten und auch kleine Erfolge zu sehen. Und gerade wenn Menschen zusammenkommen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen davon, was denn guter Unterricht ist, dann braucht es als Lehrkraft noch einmal ein besonderes Gespür für die Bedürfnisse der Teilnehmenden. Olga Kühl beschreibt dies an einem konkreten Beispiel.
Viele sagen, es ist toll, dass wir in Gruppen arbeiten, also ich fühle mich da bestärkt. Aber es gibt also Teilnehmer, die sagen, zum Beispiel hat er mal gesagt, ich habe Gefühl der Gruppe verloren. Ich sage, was meinst du? Und er sagt, ja, also es war früher alles so toll und ich habe alles verstanden und jetzt arbeiten wir in Gruppen und ich habe mich verloren. Ich bin nicht mehr da. Und das war für mich erstmal, was meint er? Und er meinte, er hat nicht gelernt, in Gruppen zu arbeiten. Wenn ich an der Tafel stehe und wir Übungen im Buch machen oder ich alle nacheinander frage oder was, das kann er. Da versteht er, was ich von ihm will. Wenn ich dir aber Aufgabe gebe und die Gruppe schicke, sagt er, da reden alle und wir lernen nichts. Und du kontrollierst es nicht. Das heißt, für ihn war wichtig, dieses Feedback, Kontrolle, hat er richtig gemacht, sonst ist er verloren. Weil kein Feedback. Und das war für mich auch ein wichtiger Moment. Okay, ich habe denen nicht erklärt, also die wissen nicht, was die da machen. Also, und wir haben nochmal diskutiert und was festgelegt, was genau jetzt, was muss am Ende stehen, woran kann er sich messen?
Dies erfordert in der konkreten Situation unheimlich viel Fingerspitzengefühl und entsprechende Kompetenz bei den Lehrenden. Das bestätigt auch Jan Thorsten Kors.
Man muss schon drauf gucken, was ist tatsächlich das, was die Lernziele sind, sich darauf ein bisschen einstellen und auch handlungsfähig sein, vielleicht Methoden auch variieren können, damit es besser funktioniert oder wenn man irgendwelche Lernbarrieren identifiziert, dass man da dann doch drüber kommt.
Dazu kommt noch die strukturelle Besonderheit in der Erwachsenenbildung, dass die meisten Lehrenden freiberuflich tätig sind und damit nicht eingebunden in feste Organisations- und Austauschstrukturen. Dies ist durchaus eine Herausforderung, die Olga Kühl folgendermaßen löst.
Wenn man als Freiberufler arbeitet, kocht man so eigene Suppe. Es ist ja auch die Frage, gibt es Hospitation oder so? Das ist natürlich eine andere Frage, aber grundsätzlich bin ich für mich, für meine Klasse klar, aber für mich. Und ich merke, mir persönlich fehlt sehr oft der Austausch und den suche ich bewusst und sehr aktiv oder organisiere den, wenn ich kann, wenn ich es mir zeitlich oder sonst erlauben kann. Es kommen nicht alle oder wenig, aber ich merke, wie viel dieser Austausch für uns Freiberufler bedeutet, Freiberuflerinnen. Weil, also aus dem System kannst du das System nicht bewerten, ist ja klar, ne? Also bekannt. Das heißt, es muss etwas von außen sein und das erlebe ich zum Beispiel in der VHS Cloud, sicher ein Begriff, ne? So Netz, die Volkshochschulen, wie viel wert das ist, da einfach Gefühl zu haben, du bist nicht alleine, du bist vernetzt, du kannst alles fragen, du kannst auch mit deinem Problem kommen. Oder ich erlebe es in manchen Lehrerinnenzimmern, wo wir in der Pause, wo ich ins Zimmer komme und sage, ich kann es nicht mehr. Ich laufe gegen die Wand, ich komme da nicht durch. Wie machst du das? Und ich bin dann glücklich, dass ich dieses Gespräch habe, weil dann hat man das Gefühl, man ist nicht selber blöd, sondern es ist halt ein blöder Moment und es geht anderen genauso. Und dann, ich wünsche uns Freiberuflerinnen diesen Austausch. Also, dass wir alle irgendwo so einen Ort haben, wo wir uns ausweinen und uns beschweren und über Erfolge freuen können und kollegial Austausch haben.
Auch Jendrik Peters hat sich entsprechend organisiert.
Ich versuche, möglichst auf dem aktuellen Stand zu sein. Das geht vor allem durch Netzwerke. Also ich habe meine Leute, ich würde sagen so 5, 6 Personen, breit gestreut aus dem Job, privat, überall, mit denen tausche ich mich regelmäßig aus. Wir schreiben uns untereinander, ey, kennst du schon das? Oder da hat jemand das rausgebracht und das rausgebracht. Und dann findet man auf einmal ein neues Tool, beschäftigt sich damit, fragt mal, hast du damit schon Erfahrung gemacht? Können wir uns das mal angucken? Wir haben in meinem jetzigen Job immer mal wieder so ein KI-Labor oder auch einen digitalen Stammtisch.
Lehrende sind also aufgefordert, sich immer wieder neu zu vernetzen, auszutauschen, zu informieren. Das heißt, es braucht über die eigentliche Lehre hinaus weiteres Engagement, welches sich nicht unbedingt in den Finanzierungsstrukturen widerspiegelt. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, in der Erwachsenenbildung tatsächlich ein großes, welches wir hier nicht weiter vertiefen. Denn der Fokus liegt ja in dieser Staffel auf der Qualität in der Lehre. Und da schauen wir uns in der nächsten Folge einmal an, ob es Unterschiede zwischen digitalen und Präsenzformaten gibt. Dieser Podcast ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.